Und das führt dazu, dass agiles Arbeiten oft fehlverstanden wird und missbraucht wird als Methode, um mehr Arbeit durchzudrücken aus der Führungsetage, so das Verständnis. Und das erzeugt natürlich Frust dann bei allen anderen Mitarbeitenden. Das ist ja ein Prinzip von agilem Arbeiten, das iterative Vorgehen. Man muss sich immer wieder an den Feldrand stellen und sagen, okay, was haben wir hier gerade gemacht? Die letzten 2 Wochen, die letzten 4 Wochen, die letzten 4 Monate. Wie hat das funktioniert? Und können wir da irgendwas verbessern?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken, nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist David Hilmer. David ist Geschäftsführer von Hello Agile, er ist Agile Coach und Lego Series Play Experte. Und gemeinsam mit seinen Kolleginnen begleitet er Teams und Unternehmen auf den Weg zu angewandter New Work und einer agilen Unternehmenskultur. Mit David habe ich über die Frage gesprochen, wo wir eigentlich gerade beim Thema Agilität stehen. Nach der Pandemie haben viele Unternehmen versucht, agiler zu werden, doch statt mehr Flexibilität und auch echter Iteration herrscht vielerorts einfach nur Frust. Was ist da passiert und was bedeutet agil arbeiten heute eigentlich wirklich? Wir sprechen in dieser Folge über den Unterschied zwischen Haltung und Methode. Wir sprechen über Tools, die oft falsch verstanden werden und über Führungskräfte, die entweder als Treiber oder als Bremse wirken können. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was es braucht, damit Agilität nicht zur Buzzword-Kulisse wird, sondern zu echter Bewegung auch in deinem Unternehmen führt. Wenn du herausfinden willst, wie du agiles Arbeiten nicht nur forderst, sondern auch aktiv ermöglichen kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit David Hilmer. Moin David, herzlich willkommen zum Leading Well Podcast. Freut mich wirklich sehr, dass du mit dabei bist.
Hallihallo, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben schon ein bisschen gequatscht, weil ich bin ja auf dich zugekommen, weil ich ein Thema im Kopf hatte, wo ich hatte so ein bisschen so ein Grundgefühl zu dem Thema und du hast mich da ganz gut irgendwie mit bestätigt und damit will ich tatsächlich mal kopfüber reinspringen und zwar eine Beobachtung mal, die ich teilen will. Wir sind gefühlt so ein bisschen in dieser Corona-Welle ja nicht nur in so eine hybride Arbeitswelt geschwommen, sondern ein bisschen irgendwie auch gefühlt in so eine agile Arbeitswelt. Müssen wir natürlich mal definieren nachher, was agil eigentlich bedeutet. Aber es war so ein bisschen mein Gefühl. Alle waren oder wollten auf einmal agil sein. Und so fast forward 5 Jahre später nehme ich da so ein bisschen Frust wahr mit dem, was agil ist oder kann oder welche Schritte da Unternehmen gemacht haben. Und du beschäftigst du dich ja noch mal viel, viel mehr mit dem Thema Agilität auch in Unternehmen und bist auch noch mal näher dran an Unternehmen, als ich es bin. Wie nimmst denn du das aktuell wahr? Wo stehen so Unternehmen? Was ist so ein bisschen das Gefühl zum Thema Agilität?
Ja, also erstmal, ich kann deine Beobachtung bestätigen, auch was die Zahlen angeht. Also am Anfang von Corona hat natürlich irgendwie sich jedes Unternehmen erstmal eingeigelt und erstmal irgendwie klarkommen, erstmal gucken. Aber dann ist relativ schnell so ein Trend entstanden oder der Trend hat sich noch weiter ausgebaut. Ein richtiger Hype ist entstanden rund um agiles Arbeiten. Wir hatten echt sehr, sehr viel zu tun und sind auch in Corona unheimlich gewachsen. Und wie du sagst, jetzt gerade ist so ein bisschen die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Thema Agilität? Ne? Und für uns in der Bubble stellt sich das so dar, dass es immer mal wieder so Subtrends gibt, die mal irgendwie eine Methode beflügeln oder mal irgendwie eine Methode abstrafen, die dann irgendwie verpönt ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Hype eigentlich rum ist, würde ich sagen, und jetzt eher so eine Sättigung eingesetzt hat, was nicht heißt, dass wir in einem postagilen Zeitalter sind oder dass Agilität tot ist, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber der Markt konsolidiert sich so ein bisschen. So, woher kommt das? Das frage ich mich natürlich auch oft. Ich glaube, dass es einfach mit einem klassischen Produktlebenszyklus zusammenhält oder zusammenhängt, dass wir eine hohe Nachfrage erlebt haben. Durch diese hohe Nachfrage während Corona ist das Angebot dann auch gestiegen. Das haben wir auch gemerkt. Ich meine, wir bilden ja auch Scrum Master aus, Product Owner, OKR-Coaches und so weiter. Und hatten da irgendwie viel zu tun. Das heißt, wir sind Mitverursacher dadurch, dass der Markt so ein bisschen geschwemmt wurde mit ganz vielen Menschen rund um Agilität. Und mit einem steigenden Angebot wurde die Nachfrage befriedigt. Jetzt ist die Nachfrage ein bisschen zurückgegangen. Das Angebot ist aber noch da. Und das führt dazu, dass die Leute ihre Preise senken, dadurch die Qualität natürlich auch vermindert wird. Und dadurch setzt natürlich Frust ein, ne? Weil immer mehr Unternehmen, Organisationen, Teams dann auch schlechte Erfahrungen machen mit dem Thema Agilität und agilem Arbeiten, weil es vielleicht nur halbherzig eingeführt wurde, weil es von unerfahrenen Coaches eingeführt wurde, weil vielleicht der Chef mal einen Artikel irgendwo gelesen hat und gesagt hat, so, das machen wir jetzt. Und das dann aber nicht selber irgendwie macht, sondern sich dann einen Agile-Coach holt und das delegieren will, also gar nicht transformationsbereit ist. Sicherlich auch, dass agiles Arbeiten oft fehlverstanden wird und missbraucht wird als Methode, um mehr Arbeit durchzudrücken, aus der Führungsetage so das Verständnis. Und das erzeugt natürlich Frust dann bei allen anderen Mitarbeitenden.
Ich habe mich gerade schon so gefragt, weil spannend ist ja erstmal, dass du es auch so bestätigst, hey, also wirklich diese vielleicht auch Veränderung während der Corona-Pandemie oder so ein bisschen dadurch ausgelöst, das hat das Thema irgendwie erstmal beflügelt. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt so über Agilität sprechen, und ich muss sagen, mir geht es da teilweise auch genauso, es ist ja einfach erstmal ein großes Buzzword trotzdem für viele geworden, ne? Und wenn du jetzt mal zurückschaust, also drehen wir mal die Uhr so zurück, 3, 4, 5 Jahre, was waren eigentlich die Absicht der Unternehmen, die jetzt gesagt hat, so, jo, wir möchten ganz gerne uns mal das Thema Agilität anschauen. Welche Absicht steht denn eigentlich dahinter? Also zumindest bei den, bei den meisten jetzt, mit denen ihr so zusammengearbeitet habt.
Also ich glaube, die Absicht dahinter ist tatsächlich einmal, dass die Leute einfach Lust haben auf das Versprechen, was Agilität mit sich bringt, nämlich, dass man schneller reagieren kann auf sich ändernde Rahmenbedingungen, das ist für mich so ein bisschen das Herz von der ganzen agilen Denke. Und dieses Versprechen bringt das natürlich auch mit, aber die Frameworks, die dann da auch mit schwimmen, also wie kann man sozusagen das greifbar machen, was dahinter steckt, ne? Scrum, OKR, Kanban und, ne? Die bieten das Handwerkszeug, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt als Dachdecker ein Dach decken muss, und aber eine Ausbildung habe als Agile-Coach, dann kann ich das nicht so. Das heißt, selbst wenn ich einen Hammer und Nägel und Zeug habe, kriege ich das nicht hin. So, das heißt, da ist eben so ein gewisses Delta. Und ich glaube, das führt dann natürlich auch irgendwie zu Problemen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Unternehmen genau das wollen, schneller auf sich ändernde Bedingungen reagieren, gleichzeitig aber auch einem Trend nachgehen. So, ne, dann hört man irgendwie in seinen Kreisen, naja, wir arbeiten jetzt mit Scrum und wir auch, na, was ist das eigentlich? Naja, das ist so und so. Und die Idee dahinter, die versteht jeder sofort. Und den Nutzen und den Mehrwert dahinter versteht auch jeder sofort. Und das ist eben der große Vorteil. Aber das Problem daran ist, oder die Herausforderung, dass es eben zwar einfach zu verstehen ist, aber nicht leicht ist, dann auch danach zu arbeiten, langfristig. Weil es dann eben auf die Feinheiten ankommt und die sind da sehr entscheidend.
Wenn man jetzt mal so wieder auf das Thema Frust vielleicht mit der Agilität so ein bisschen schaut, ne? Und wir gehen mal davon aus, ich war ein Unternehmen, ich war eine Führungskraft, die eigentlich mit dieser Absicht gestartet ist und jetzt ein paar Jahre rumgewurschtelt hat, vielleicht tatsächlich auch nicht immer ganz gut beraten war, kann ja tatsächlich auch mal passieren. Was nimmst denn du da jetzt gerade für Situationen wahr? Also weil du hast ja auch über Sättigung gesprochen, wir haben über Frust gesprochen. Wo stehen die denn klassischerweise, ne? Jetzt so ein Team oder wo könnte so ein Team stehen? Setzen die bestimmte Tools ein, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig gut? Haben die da so, weiß ich nicht, ne, so halbherzig so ein paar Sachen eingeführt, die eigentlich nicht so richtig das Versprechen einlösen, aber man probiert es einfach vorzuführen? Ja. Also was sind denn so klassische Frustszenarien, die du so wahrnimmst rund um Agilität?
Also das klassische Szenario ist eigentlich, wir haben das mal ausprobiert, das funktioniert bei uns nicht. So diese klassische Aussage. Und Und das tatsächlich dann auch irgendwie einige aus dem Team, weil das Thema Agilität gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre, die Teamzusammensetzungen ändern sich und dann haben zwei aus dem Team das schon mal in anderen Kontexten kennengelernt. Die sagen dann, ah, das ist irgendwie, funktioniert das nicht richtig, aber keine Ahnung, der Teamleiter oder die Teamleiterin, die sagen dann, Mensch, wir wollen das aber. Dann hat man da irgendwie so Dynamiken im Team und es ist einfach nicht mehr dieses Vertrauen, was die Leute vorher hatten, dieses Vertrauen, ich habe das gehört, das funktioniert, lass uns das auch versuchen. So, und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es ist ein bisschen mehr Skepsis, die ja auch irgendwie sinnvoll ist. Ne? Es macht ja auch Sinn, dass man Neuem gegenüber nicht nur euphorisch ist, sondern auch skeptisch ist. Und da ist natürlich der Anteil an Skeptikern und Skeptikerinnen und denen, die enttäuscht sind oder die euphorisch sind, ist jetzt sehr, sehr durchmischt. Und das macht es dann insgesamt natürlich irgendwie ein bisschen dynamischer, sage ich mal, was so die Teams angeht.
Also man merkt ja auch, das ist irgendwie ein Veränderungsprozess, ne? Und wenn du dann vielleicht nicht mehr genug Menschen hast, die dahinter stehen und die das vorantreiben, vielleicht tatsächlich dann die Skepsis zu groß wird als Gegengewicht, so, dann entsteht entweder Stillstand oder so ein Thema wird natürlich auch eingestampft, ne?
Ja.
Gleichzeitig, finde ich, merkt man ja, muss es ja eigentlich auch ein Anliegen von einem Team oder von einem Unternehmen sein, dass es nicht immer nur von einzelnen Personen abhängig ist. Also ich habe jetzt so ein, zwei Personen, die haben das mal so aufgeschnappt irgendwo, die waren mal auf einer Konferenz, ne, haben gesehen so, ich habe den David mal sprechen hören. Ich dachte, so, das machen wir jetzt. Und dann sind die aber irgendwann nicht mehr im Team und dann geht das Thema so ein bisschen verloren. Worauf ich hinaus will, es gibt ja bestimmt auch Faktoren, wo du sagen würdest, hey, das sind Dinge, auf die können wir so achten, damit so ein Thema nachhaltig sich eigentlich auch überhaupt verankern kann. Dass es zum Unternehmen passt, dass es vielleicht auch zur Struktur passt und damit es eventuell vielleicht auch den einen oder anderen Menschen aus dem Team überdauern kann, ne, der das nicht mehr so vorantreibt. Was sind denn das so für vielleicht auch Faktoren, die so also wirklich so eine nachhaltige Verankerung begünstigen würden in dem Sinne?
Also im Grunde ist es ja wie mit allem, ne? Wenn ich etwas irgendwie anfange und dann nicht weitermache, dann verkümmert es, ne? Das ist ja wie mit eigenen Gewohnheiten. Und es gibt so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, vielleicht ein Gedankenmodell oder ein Prinzip, das nennt sich Schuhari. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch schon von gehört. Das wurde damals irgendwie durch die agile Welt getragen. Und Schuhari heißt übersetzt, also es sind drei Worte, Schuh, Haar und Ri. Erstmal die Dinge exakt nach den Regeln machen, eine gewisse Zeit. Und die zweite Phase ist, biege die Regeln und danach breche die Regeln. So, und das heißt, dass es aus meiner Sicht sinnvoll ist, dass wir erstmal, wie gesagt, genau das so machen, wie das irgendwie in einem Scrum-Guide steht zum Beispiel. Oder wie das halt irgendwie, wie wir das so klassisch lernen. Auch um herauszufinden, was uns nichts bringt. Damit das Team selbstständig Erfahrung damit sammelt. Und nicht der Berater von externen oder die Beraterin reinkommen und sagen, ah ja, ich weiß genau, wie euer Team arbeitet, wir machen das mal so und so. Dabei weiß natürlich niemand von extern, wie das Team eigentlich arbeitet. Ne? Und deswegen erstmal nach den Regeln arbeiten und dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, was funktioniert und was nicht funktioniert in den verschiedenen Frameworks oder mit den Arbeitsweisen oder je nachdem, was man halt eben einführt, um dann irgendwann genug Erfahrung zu haben, die Regeln zu biegen und die Regeln zu brechen. So, denn es braucht einen bestimmten Typ an Berater oder Consultant oder Mensch, der in ein Unternehmen reingeht und wirklich sozusagen ein Framework oder agile Prinzipien oder Werte so reinbringt, dass es wirklich nachhaltig beim Team auch irgendwie verankert ist. Was ich als Grundvoraussetzung sehe, und das habe ich auch selber erlebt, ist, dass das Team abgeholt wird und auf Freiwilligkeit basierend mit den Sachen arbeitet. Ein Beispiel, ich war mal, das ist schon bestimmt 6 Jahre her, war ich in einem Scrum-Team als externer Scrum-Master. Und ich habe mit einem Team zusammen angefangen als Scrum Master. Ich war da noch relativ unerfahren und kam da rein und das Team, dem wurde vorher gesagt, so, wir arbeiten jetzt nach Scrum, das ist der David und der wird uns dann ab der ersten Retrospektive begleiten. Alles klar. So, und dieses Team, das hat es wirklich in sich gehabt. Also es war eine gute Schule. So, ne? Ich habe sehr, sehr viel gelernt dabei und da ging vieles drunter und drüber. Ne? Also so, dass sie zwei Product Owner im Team hatten, was natürlich irgendwie nicht funktioniert und. So, und dann habe ich, ich glaube, so 8 bis 10 Monate später sollte ein zweites Team mit Scrum arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das aber wie folgt. Ich will vorher einen Tag mit dem Team zusammen haben. Und in diesem Tag erkläre ich denen, was ist Scrum überhaupt? Wie funktioniert das? Wie kann das bei uns funktionieren? Damit das Team versteht, dass Scrum nichts Böses ist, was vom Management draufgepackt wird, sondern dass die selber Bock haben, also intrinsisch motiviert sind. Und dieses Team, dieser Start von dem Team war so raketenartig. Also bei Scrum misst man dann ja sozusagen auch die Velocity, die Geschwindigkeit, wie die entwickeln und blablabla. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, irgendwie die Leute aufzugleisen, die Leute erstmal zu sagen, was machen wir überhaupt? Alle Fragen zu klären, ne? Ein kleines Training zu machen mit denen, damit die da wirklich gut reinstarten können. So, das sind sozusagen so Startmaßnahmen. Und dann ist es natürlich wichtig irgendwie, dass die Leute lernen, das Neue als Routine irgendwie zu verinnerlichen. Wie gesagt, das ist ja wie mit eigenen Gewohnheiten oder wie wenn ich eine neue Software in ein Unternehmen reinbringe. Wenn sich da niemand drum kümmert, dass da wirklich Routinen entstehen, dann wird das irgendwie zerfleddern. Und das ist ja genau die Rolle von einem Agile Coach oder einem Scrum Master. Also es gibt ja in diesem agilen Kontext eine Rolle, eine Person, die dafür verantwortlich ist, das zu treiben. Und das ist auch gut so, weil sonst kann das nicht nachhaltig irgendwie hängen bleiben. Und ja, ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die dafür sorgen, dass man nachhaltig mitarbeiten kann.
Finde ich schon richtig, richtig gute Learnings dabei, ne? Weil man merkt so dieses, den Reason Why erstmal zu verstehen, also dass ich das selber aufsauge, warum machen wir das und welche Vorteile hat das am Ende auch, ne? Dass es jetzt nicht so mal, dass es die nächste Methode ist, die ja durchs Dorf getrieben wird und wo ich am Ende vielleicht sogar das Gefühl habe, ich habe da mehr Arbeit durch, sondern so what's in it for me und diese Kompetenz finde ich auch zu lernen. Aber genau das, ne? Also wie können wir Menschen auch immer befähigen, also welche Fähigkeiten braucht es und wie können wir dieses Handwerkszeug auch vermitteln, dass sich dann niemand in einer vielleicht auch negativen Abhängigkeit so fühlt, ne? So irgendwie, ja, der David, der macht da irgendwie mal die Sessions, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was genau wir da jetzt irgendwie so machen und wie das so funktioniert, aber ich sitze da irgendwie da und mach mit, ne? Deswegen finde ich, dass das schon echt irgendwie auch ein großer Motivationsfaktor ist. Ich finde aber total spannend und vielleicht hast du da auch noch ein Beispiel für uns, weil ich kann mir vorstellen, also ich kann super gut nachfühlen, welchen Wert das hat und gleichzeitig, finde ich, ist das ja auch ein Spannungsfeld, Regeln wieder zu biegen oder zu brechen, hast du ja erklärt. Und ich glaube, dass genau da bestimmt auch viele solcher Prozesse scheitern, weil entweder super starr einfach nach den Regeln gearbeitet wird, ne? Also hier ist die Methode und so machen wir es, aber eigentlich passt es nicht wirklich zu uns. Oder es wird nachher so hingebogen, dass der Wert einer Methode, ne, wieder eigentlich total zunichte, ne, und eigentlich das, was wir erreichen wollen, überhaupt nicht mehr erreicht wird. Was kann so ein sinnvolles Biegen sein? So, hast du ein Beispiel für, was du mal erlebt hast vielleicht auch?
Absolut. Also ich habe angefangen mit diesem ganzen Thema Agilität in der Agenturwelt. So, und da wurde Scrum-mäßig gearbeitet, aber es war halt irgendwie was komplett anderes als Scrum am Ende. Das heißt, zum Beispiel haben wir dann irgendwie gesagt, naja, wir arbeiten halt nicht in Sprints. So, und Sprints sind halt so ein Grundprinzip von agilem Arbeiten oder gerade von Scrum, dass man eben Arbeitszyklen hat, ne, die zum Beispiel 2 Wochen gehen und nach 2 Wochen hat man dann ein Review, schaut sich an, was man erreicht hat, eine Retrospektive, wie können wir besser werden, und dann startet man direkt ins nächste Planning für den nächsten Sprint, ne? Also arbeitet in 2-Wochen-Rhythmen. Ne? Und das haben wir einfach aufgelöst. Wir haben gesagt, wir brauchen keine Sprints. Wir machen einfach jeden Tag ein bisschen Planning, jeden Morgen. Das ist Teil unserer täglichen Routine. Und arbeiten das dann einfach ab. Und dann machen wir alle 2 bis 4 Wochen machen wir eine Retrospektive. Fertig. So. Das heißt, da könnte man schon von Regeln brechen sprechen. Aber am Ende muss man natürlich irgendwie sich, und auch diese, das ist ja im Prinzip von agilem Arbeiten, das iterative Vorgehen. Man muss sich immer wieder an den Feldrand stellen und sagen, okay, was haben wir hier gerade gemacht? Die letzten 2 Wochen, die letzten 4 Wochen, die letzten 4 Monate, wie hat das funktioniert und können wir da irgendwas verbessern? Ne, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und das führt dann auch dazu, dass man automatisch die Regeln biegt und sagt, naja, okay, ehrlich gesagt, in unser Daily Meeting geht jedes Mal länger als 15 Minuten, müssen eigentlich alle drin sein oder können wir vielleicht die Führungskräfte rausnehmen oder was auch immer, ne? Oder keine Ahnung, treffen wir uns vielleicht einmal die Woche irgendwie vor Ort und ansonsten gar nicht. Gibt es vielleicht freitags gar kein Daily. Also ne, das muss man dann eben finden. Aber was mir gerade in dem Kontext nochmal einfällt mit dem, ne, Regeln befolgen, biegen und brechen, das muss man schon auch differenzieren, weil man gewisse Frameworks oder Arbeitsweisen auch nicht eins zu eins im eigenen Kontext einführen kann. Das ist die große Frustration gewesen beim Spotify-Modell. Spotify war so ein Vorreiter rund um agiles Arbeiten und der Agile-Coach von denen, der Henrik Knieberg, der hat ein paar ganz großartige YouTube-Videos rausgebracht und auf einmal wurde das Spotify-Modell als Spotify-Modell bekannt und hat sowas wie Scrum und Kanban Konkurrenz gemacht. Und da haben die Leute gesagt, naja, wir arbeiten jetzt auch nach dem Spotify-Modell und sind komplett gescheitert, weil das halt eben genau auf den Spotify-Case gepasst hat und man das einfach nicht so übertragen kann, weil das halt ein sehr spezieller Case war. So, und eigentlich war vom Henrik Knieberg die Absicht, sich mit anderen auszutauschen. Wie machen das andere Unternehmen? Anstattdessen wurde halt dieser Case, hat einen eigenen Namen bekommen als Framework und ist irgendwie geistert so durch die agile Szene. Also auch beim Regeln befolgen sollte man dann irgendwie schauen, ist das überhaupt sinnvoll, was wir jetzt hier einführen? Und dazu ist es natürlich schon irgendwie sinnvoll, sich jemanden reinzuholen, der irgendwie eine Expertise hat, ob das jetzt ein interner Agile-Coach ist oder ein externer Experte.
Und ich finde, genau da kommt ja wahrscheinlich dann auch viel Frust einfach her. Also kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben eine Methode, zum Beispiel ne, Spotify-Modell irgendwo, wie du es jetzt beschrieben hast, erlebt mal so einen Hype. Auf einmal sagen alle irgendwie, wir arbeiten jetzt nach einem Spotify-Modell, dann machen es alle anderen auch wieder. Und ich probiere mich so doll daran irgendwie zu klammern, dass ich mich eigentlich eher verbiege, ne, als ich das den Ansatz jetzt irgendwie biege. Bis ich vielleicht irgendwie merke, so, es passt nicht, ne? Sonst bricht irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Gleichzeitig habe ich schon so überlegt, für die, die jetzt so zuhören, wenn ich jetzt so raushöre, okay, ich habe agile Ansätze und Methoden, die ich befolgen kann und ich sollte mir auch die Freiheit geben, zu biegen und vielleicht auch mal irgendwie bestimmte Regeln zu brechen, ist ja trotzdem gut, ein bisschen Orientierung dafür zu haben, ne? Also so, wohin biege ich eigentlich und worauf kann ich so ein bisschen achten? Und da ist mir eben gerade auch eingefallen, das, was du schon angesprochen hast, die Prinzipien eigentlich, ne? Also was sind denn das für Prinzipien jetzt gerade im agilen Kontext, die mir so ein bisschen Orientierung geben können, wo, was mir eigentlich vielleicht auch am Ende zeigt, wofür machen wir das hier eigentlich alles gerade, ne? Und ja, wie gesagt, und woran orientiere ich mich eigentlich? Was sind denn das so für Prinzipien, die du besonders wichtig findest, die jetzt irgendwie auch so ein Team für sich überhaupt mal verstehen sollte, bevor es jetzt sagt, so, wir probieren jetzt irgendwie einen agilen Kontext für uns zu schaffen?
Also die Prinzipien sind solche klassischen, die man auch kennt, sowas wie irgendwie Fehlerkultur oder kundenzentriert arbeiten. Aber da steckt doch sowas dahinter wie Hierarchien abbauen oder aktiv dafür sorgen, dass wir eben die Hierarchien, die wichtig im Unternehmen sind, ne, das will ich hier nicht irgendwie unter den Tisch kehren, aber dass wir diese Hierarchien möglichst irgendwie klein halten. Dass wir einzelnen Menschen mehr Verantwortung geben, dass wir uns fokussieren auf das, was wir tun, Commitment haben, aber auch irgendwie das Thema, also gerade wenn wir über Leadership sprechen, ne, vom Mikromanagement vielleicht hin zur Selbstorganisation fördern. Also das sind so die Prinzipien. Und hier habe ich ein sehr schönes Bild, das wir in unseren Trainings oft benutzen, der agile Baum, der relativ viel erklärt. Ne? Also man stelle sich so einen Baum vor mit Wurzeln, einem dicken Stamm, den Ästen und den Blättern. Und die Wurzeln von diesem Baum sind die Werte. Die spiegeln die Werte wieder, also ne, Mut, Commitment und sowas alles. Dann haben wir die Prinzipien, das ist der Stamm. Und dann haben wir die Äste, das sind sowas, die Frameworks wie Scrum, OKR, Kanban. Und dann haben wir die Blätter und das sind die einzelnen Tools, wie zum Beispiel ein Daily oder wie Jira oder ne, irgendwie, also so kleinere Tools, die uns beim täglichen Arbeiten helfen. Und oft machen Unternehmen den Fehler, dass sie versuchen, einen Haufen Blätter zusammenzukehren und dadurch hoffen, dass sich irgendwie ein Baum ausbildet. Ne, das kann funktionieren, aber in den meisten Fällen funktioniert es eben nicht. Da müssen wir eine starke Wurzel haben und einen starken Stamm, damit alles andere halten kann. Ne? Damit der Baum eben fähig ist, irgendwie grüne Blätter zu bekommen. Und da ist es aber sehr, sehr schwer anzufangen, weil eben diese Frameworks und die Tools, die machen ja Agilität greifbar. Aber das ist eben ein Trugschluss, dass wir einfach irgendwelche Tools nehmen. Wir machen jetzt irgendwie ein Daily, wir treffen uns jeden Tag 15 Minuten und dann erzählen wir uns, was wir gestern gemacht haben, was wir heute vorhaben und wo die Probleme sind. So klingt ja erstmal gut. Aber wenn die Wurzeln irgendwie nicht richtig sind, dann ist das ein Leadership-Tool zur Kontrolle meiner Mitarbeitenden, anstatt das, was es eigentlich ist. ein Tool, um Transparenz über Arbeit zu schaffen. So, und dieses, und das kann ja, das ist ja wirklich nur, also das hat zu 100% mit der Kultur zu tun und mit den Werten und mit den Prinzipien der Zusammenarbeit.
Finde ich total spannend, ne? Weil genau das, was du ja gerade beschreibst, ist am Ende, wir können Tool nutzen für ganz unterschiedliche Absichten. Wir können es dafür nutzen, uns gegenseitig zu kontrollieren und jetzt irgendwie jede kleine Ressource irgendwie umzudrehen und irgendwie zu gucken, brauchst du dies oder brauchst du das? Vielleicht irgendwie tatsächlich auch Performance-Kontrolle, ne, habe ich im Zusammenhang von OKR auch schon mal so ein bisschen gehört, ja. Ne, so ein bisschen diese Gefahr, irgendwie wird da jetzt irgendwie unsere Performance dran gemessen, was es ja am Ende eigentlich gar nicht originär sein soll, aber woran geben wir eigentlich die Richtung vor? Und da finde ich es total interessant, ne, also auf Werte zu gucken, das irgendwie auch mit den Prinzipien zusammenzubringen. Und das ist auch schon betont, da spielt ja tatsächlich Führung auch eine große Rolle, ne, für, also tatsächlich auch mal im Alltag zu sagen, ist gut, dass wir jetzt diese Tools haben oder wir nutzen jetzt diese Tools, aber in welche Richtung nutzen wir eigentlich diese Tools, ne? Wofür, wieso, warum, mit welchem Sinn und Zweck? Und sind wir immer wieder tatsächlich auch so ein bisschen, also haben wir ein Bewusstsein dafür, welche Wertebasis das am Ende nähren soll für uns, ne? Sind wir ja beim Thema, auch wieder nächstes Buzzword, Agile Leadership. Auch darunter kann man ja so ein bisschen viel zusammenfassen. Aber wenn wir mal den Faden so ein bisschen weiterspinnen, welche Rolle siehst du bei einer klassischen Führungskraft, würde ich jetzt mal sagen, ne? Weil jetzt trotzdem hier in dem Podcast werden wahrscheinlich erstmal meine Annahme auch Führungskräfte zuhören, die führen Team, die haben vielleicht genauso, wie du es beschrieben hast, Tools im Einsatz, also ein paar Blätter mal zusammengekehrt, vielleicht auch das eine oder andere Framework. Ich würde mal meinen, die allerwenigsten vermutlich eine sehr solide Werte- oder Prinzipienbasis, auf der das aufbaut. Welche Rolle, welche Verantwortung siehst du so bei der Führung, wenn es um Agilität geht?
Ja, also wir haben tatsächlich lange überlegt, ob wir das Thema Agile Leadership nennen oder New Leadership. Und wir haben es jetzt tatsächlich für uns als New Leadership definiert, weil es das noch besser widerspiegelt, weil es sozusagen der neue Blick auf die Führungskräfte mit sich bringt und sich da sehr, sehr viel unterscheidet zwischen der alten Schule, wie man so schön sagt, ne? Und es ist weiterhin so, Führung ist natürlich essentiell. Ohne Führung funktioniert es nicht und das wird oft fehlverstanden. Und auch aus meiner Sicht ohne gewisse Hierarchien funktioniert es nicht. Aber das Selbstverständnis einer Führungskraft muss ein anderes sein. Ne? Ich würde mal behaupten, früher hat sich die Führungskraft eben in einer Machtposition gesehen und hat diese Macht auch ausgeübt, um sozusagen die eigenen Interessen durchzusetzen. Und das natürlich hat eine Führungskraft da immer noch, hat immer noch eine gewisse Macht. Aber das Verständnis, Führung ist eine Dienstleistung. Und ich bin in der Rolle als Führungskraft und habe in dieser Rolle folgende Aufgaben, genauso wie ein Werkstudent folgende Aufgaben hat, habe ich auch folgende Aufgaben. Und das ist eben am Ende eine Dienstleistung. Und ich bin sozusagen nicht mehr der Chef oder die Chefin im ursprünglichen Sinne, sondern bin eher Mentorin oder Mentor oder Coach. Also ich befähige sozusagen meine Mitarbeitenden dazu, bestmöglich zu arbeiten. Ne? Das heißt, ich räume Barrieren aus dem Weg, ich löse Probleme, die sie nicht selber lösen können, damit die bestmöglich nach vorne rennen können. So, das heißt zum Beispiel, ich sage auch nicht mehr unbedingt, was sie zu tun haben und wie sie das zu tun haben, sondern ich frage, wie ich unterstützen kann. So, und ich gebe, wie gesagt, nicht mehr das konkrete Was und Wie vor, sondern ich gebe das Warum vor. Das heißt, ich sage, da wollen wir hin, das ist das Ziel. Und dieses Ziel male ich so schön, wie es irgendwie geht. Hier sind die Leitplanken und ihr seid die Experten und Expertinnen, um dahin zu kommen. Ne, und das heißt, dass ich als Führungskraft nicht mehr im Lösungsraum bin, sondern im Problemraum. Ich beschreibe nicht die Lösung sehr detailliert, weil das führt dazu, dass im Zweifel meine Mitarbeitenden einfach das Hirn ausschalten, einfach stumpf eine To-Do-Liste abarbeiten, weil der Chef oder die Chefin hat das ja schon alles fertig gedacht. Sondern ich sage, na, das ist das Problem. Und ich beschreibe dieses Problem in allen Dimensionen und mach klar sozusagen, wer ist die Zielgruppe? Ne? Wie gestaltet sich das Problem? Wie groß ist das Problem? Gibt es da noch andere Probleme? So, damit der Lösungsraum für diejenigen bestimmt ist, die dann auch wirklich sich tagtäglich mit der Materie beschäftigen. Und das ist natürlich auf der Tonspur irgendwie sehr logisch nachzuvollziehen, aber in der Realität halt dann doch nicht so einfach umzusetzen. Aber es führt dazu, dass ich am Ende nicht mehr am Micromanagen bin und micromanagen muss, sondern Selbstorganisation fördere. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Sache in der heutigen Zeit, gerade in der Wissensarbeit. Ne? Dass nicht mehr der eine weiß, wie, wo, was alles zusammenhält, sondern dass im besten Fall jeder wirklich ein gutes Zahnrad ist in dem Getriebe und das am Laufen hält.
Ja, und ich glaube auch ein extrem großes Potenzial, gerade gefühlt ja in einer Welt, wo, also zumindest zeigen das ja auch Studien immer wieder, Führungskräfte ja auch total überlastet sind,
ja,
einfach so das Gefühl haben, es ist zu viel, worauf sie so achten müssen, von operativ natürlich dann bis irgendwie auch Menschenführung. Und da klingt das tatsächlich nach einem Ansatz, der auch da Entlastung schaffen kann, ne? Wenn das tatsächlich gut gelingt. Und gleichzeitig zeigt es, finde ich, auch die Wichtigkeit, also am Ende wird es ja mit der Haltung der Führungskraft irgendwie beginnen, ne? Also wenn ich als Führungskraft diese Haltung nicht so richtig annehme und dann doch tatsächlich immer wieder im Lösungsraum bin, ne? Immer wieder reinspringe, immer wieder tatsächlich eingreife, kontrolliere, dann wird das vermutlich auch am Ende dazu führen, dass, ne, du hast diesen Baum beschrieben, dass dieser Baum wahrscheinlich nicht so richtig wachsen wird oder zumindest die Frameworks und Tools, die oben da am Baum hängen, wahrscheinlich eher so ein bisschen verfaulen werden. Und nun würde ich trotzdem vielen Führungskräften erstmal unterstellen, viele zumindest sind ja erstmal immer mit, ich würde mal sagen, guten Absichten unterwegs, ne? Also die haben ja auch Lust, mal was Neues auszuprobieren und die sehen ja vielleicht tatsächlich auch den Wert dahinter und trotzdem gibt es Hürden, gibt es Hindernisse, gibt es Dinge, die das erschweren. Und es kann ja in der Organisation liegen, manchmal sind es ja auch eigene Glaubenssätze, ne, in einem selbst drin, aber irgendwie auch externe Faktoren. Die Führungskräfte, mit denen du so arbeitest und ihr so arbeitet, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen so klassisch auch in so eine Organisation guckt, was erschwert das für sie, auch diese Haltung eigentlich mit Leben zu füllen? Was sind da Roadblocks, mit denen man umgehen muss, die tatsächlich auch das schwer machen können?
Ja, also ich glaube, es sind natürlich sehr, sehr viele und es ist sehr, sehr individuell. Aber das können natürlich Widerstände von oben und von unten sein. Also gerade so das mittlere oder obere Management, das hat natürlich sowohl vom obersten Management oder von der Geschäftsführung als auch dann von ein, zwei Ebenen unten drunter dann sozusagen die Schwierigkeit, da die eigenen Ideen durchzusetzen. Und dann ist es tatsächlich noch das eigene Bild von Führung. Also es fällt natürlich älteren Führungskräften gerade auch schwer, sich so ein bisschen davon zu lösen, von dem, was in der eigenen Wahrnehmung eine Führungskraft eigentlich ist und leisten muss. Und mir würde es auch schwer fallen, wenn ich 30 Jahre versucht habe, irgendwie eine Position zu erreichen und jetzt dann da bin und sage, okay, ja, mit dem Thema New Work und Agilität und so und das ein bisschen missverstehe und sage, ja, damit gebe ich meine ganze Karriere auf, ne? Also und das, wie du ansprichst, vielleicht so ein Glaubenssatz fast.
Ja, total, ne? Und ich meine, das macht es natürlich einerseits wieder sehr abhängig davon, bin ich überhaupt selber bereit, also diesen Schritt zu gehen? Glaube ich tatsächlich an die Wirkung, an das Potenzial für mein Team und kann ich auch selber so ein bisschen über den eigenen Schatten springen, gerade wenn ich vielleicht schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre mit anderen Führungsvorstellungen sozialisiert bin, ne? Ist ja am Ende so. Also müssen wir tatsächlich den Anzug ja einmal komplett abstreifen und dann sagen, so, ich ziehe mir jetzt irgendwie einen neuen Anzug wieder an. Und das ist natürlich schon echt eine Herausforderung. Und vor allen Dingen gerade, wenn das schon so ein großer Einflussfaktor auch wiederum auf die Arbeitsweise im Team ist, ne, dann ist das schon ein, irgendwie eine große, große Stellschraube. Und ich frage mich dann schon immer so, wie gehen wir sowas eigentlich in einem Unternehmen an? Also muss man da dann andere Leute hinsetzen, wenn man sagt, die kriegen das eigentlich nicht mehr gebacken, ne? Oder braucht es da penetrantere Begleitung, die einen da immer wieder quasi hartnäckig irgendwie entlang der Entwicklung begleitet? Oder ist es überhaupt möglich, dass man das individuell gerade, und das muss man ja auch anerkennen, in der Hektik, ne, in der operativen Hektik des Alltags, gerade wenn wir probieren, von einem Modell ins andere zu switchen, das für sich selber hinzubekommen. Ne? Gerade wenn es so eine Haltungsfrage ist. Da und es betrifft ja nicht mal nur Agilität. Ich finde, es betrifft ja ganz viele Themen. Ne? Da knabber ich immer manchmal dran, was braucht es am Ende wirklich, dass wir auch und gerade auf so eine breite Arbeitswelt geblickt, wirklich auch Haltungsveränderungen vollziehen können überhaupt.
Ja, und wie du sagst, das ist halt super schwer, das ins Tagesgeschäft gerade einzubauen. Ne? Und da bedarf es einfach eines strategischen Plans. Und dieser Plan, der muss ja noch nicht mal auf organisationeller Ebene sein, das kann ja auch ein persönlicher Plan sein und ein Framework, wie zum Beispiel, oh Wunder, OKR, agiles Framework, agiles Management Framework, was eben dafür sorgt, dass ich vielleicht irgendwie weniger viele Sachen mache, aber dafür irgendwie die Sachen, die ich mir vornehme, dann auch richtig irgendwie durchziehe und alle da drauf einzahlen. Also das ist ja schon immer so die große Frage, wie können wir irgendwie strategische Themen angehen und nebenbei das operative Geschäft nicht vernachlässigen.
Mhm. Ja. Stichwort finde ich gut, OKR, ne? Auch ein Thema oder OKR, glaube ich, jetzt die letzten Jahre immer mal wieder auch aufgeploppt. Bestimmt Unternehmen, die gute Erfahrungen machen, bestimmt Unternehmen, die auch viel Frust erlebt haben. Ich habe mich gerade mal gefragt, kriegen wir das mal hin, OKR, wenn man jetzt mal guckt, das irgendwie so als ist ja ein Framework trotzdem auch wieder und trotzdem braucht es ja so ein bisschen, wenn ich mir wieder diesen Baum vorstelle, ne, irgendwie die Wurzel, ne, den Stamm, also Werte, Prinzipien, Framework, die Tools. Was wäre das eigentlich in so einer OKR-Denke, ne, wenn man jetzt mal so von unten anfängt, so welche Werte, welche Prinzipien sollte ich mir vielleicht auch als Management-Team bewusst werden, als Team bewusst werden, wenn ich sage, ich will eigentlich wirksam nach OKR arbeiten, bevor ich jetzt anfange, wieder auf diese Tools zu gucken, so, was sind das für Fragen, die ich mir stellen kann oder über welche grundsätzlichen Haltungen muss ich mir da eigentlich bewusst sein, damit das funktionieren kann?
Ja, also ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man sich klar macht, wenn ich mit OKR arbeite oder arbeiten möchte, dann muss ich bereit sein, nicht nur eine Methode einzuführen, so wie irgendwie eine neue Software, sondern das hat auch ein Stück weit Auswirkungen auf das Unternehmen, auf die Unternehmenskultur, auf die Prinzipien, auf die Werte. Also obwohl man es sehr leicht von der Methode her versteht, ist da sehr viel drunter, was richtig funktionieren muss und wo man bereit sein muss, Dinge umzustellen. Also Meeting-Routinen abschaffen, andere dafür reinholen und so weiter. Aber wenn wir jetzt über die Prinzipien dahinter sprechen, ein großes Prinzip oder das, was OKR am Ende auch bringt, ist Transparenz. Das heißt, OKRs helfen mir auf der gesamten, in der gesamten Organisation oder den Teilen, die OKR anwenden, eine Transparenz darüber zu schaffen, wer arbeitet eigentlich gerade an was. Und eben diese Transparenz dann auch auszunutzen und zu sagen, okay, dann arbeiten wir halt jetzt alle an demselben und die verschiedenen Teams arbeiten halt an verschiedenen Teilen von dieser einen Sache. Ne? Neben der Transparenz ist auch das Thema Mut tatsächlich eins. Also wir müssen schon auch mutig sein, Nein zu sagen, was auch nicht immer so leicht ist, ne? Denn OKR hat ganz viel auch damit zu tun, Möglichkeiten gerade nicht wahrzunehmen. Ne, weil wir uns eben darauf committen, einige wenige Dinge zu machen, aber die dann aber auch fertig zu machen. Das heißt, ich muss Nein sagen zu Dingen, die da auf dem Weg auftreten. Ich habe eine super Geschäftsidee oder eine super Möglichkeit, die ist, muss ich aber jetzt wahrnehmen. Da muss man halt die Guts haben, Nein zu sagen. Ne, genau, Mut, Vertrauen, Transparenz, das sind so, ne, die haben auch Überschneidungen, aber das sind so, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die eine Organisation haben muss. Plus, was dann vielleicht irgendwie weniger ein Prinzip ist, aber eher eine Voraussetzung, wir brauchen schon ein Ziel. Also wir brauchen eine Vision als Unternehmen. Und diese Vision muss irgendwie verständlich sein, die muss im besten Fall jeder kennen und jeder muss das gleiche Bild davon haben. Was ist das Ziel eigentlich? Also klassische Vision, Microsoft, ein Computer auf jedem Schreibtisch. So, das ist eine Vision, die versteht jeder. Da hat jeder das gleiche Bild von und die treibt uns irgendwie an. Und dann können wir anfangen und diese Vision herunterbrechen am Ende auf OKRs. Weil das ist ja sozusagen der Nutzen von OKR, die Schnittstelle zwischen operativem Geschäft unten und der Vision und Mission oben zu schließen.
Genau, ich wollte auch nochmal rein, weil wir beide kennen natürlich OKR als Framework und vom Ansatz her ganz gut. Vielleicht nicht alle, die zuhören. Also ausformuliert ist es ja quasi Abkürzung für Objectives and Key Results. Und du hast es eben schon mal kurz beschrieben. Also wenn ich es mir vorstelle, wir haben eine Unternehmensvision, aber mit OKRs probiere ich für mich zu beantworten, was sind jetzt eigentlich für einen bestimmten Zeitraum von 3 Monaten klare Prioritäten zu setzen und sich darauf zu verständigen und zu committen, die uns auf diesem Weg zu dieser Vision tragen werden, ne, für die nächsten 3 Monate. Und vor allen Dingen geht es auch um dieses Alignment im Team, diese Transparenz, von der du gesprochen hast, dass wir wirklich sagen, das tun wir, aber gleichzeitig bedeutet es auch andere Dinge halt nicht, ne? Und das ist ja genau dieser Punkt, auch Nein zu sagen. Also wenn das Management dann nach einem Monat um die Ecke kommt und sagt so, oh, wir haben jetzt hier aber ein richtig wichtiges Thema im Kontext unserer Transformation, würde es in der Konsequenz eigentlich bedeuten, so dieser OKR-Zyklus von 3 Monate wäre eigentlich committed, geschlossen, und innerhalb dieser 3 Monate normalerweise müssten jetzt irgendwie keine großen irgendwie so Veränderungen oder so reinkommen, es sei denn, man würde halt wirklich alles einmal umschmeißen und priorisieren. Wie würde man mit sowas umgehen eigentlich?
Ja, OKR bringt natürlich auch ein Stück weit Flexibilität mit. So. Und es bringt natürlich niemandem was, wenn das, was wir uns da vorgenommen haben, überhaupt nicht funktionieren kann. Und das merken wir halt erst nach irgendwie 2 Wochen oder einem Monat oder so. Ne, es könnte ja ein Objective, also das Ziel könnte ja heißen, keine Ahnung, wir sind in den Markt XY eingedrungen und ein Key Result, also ein Hebel dahin ist, wir haben eine Marktanalyse und in dieser Marktanalyse wissen wir halt ganz genau, irgendwie, wie wir das machen. Keine Ahnung. So, und jetzt machen wir uns an dieses Key Result und merken, halt, dieser Markt ist wieder erwartend komplett sinnlos für uns. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, natürlich streichen wir dann das Objective und entweder wir treffen uns nochmal und finden ein neues oder wir lassen das halt erstmal so für die 3 Monate. Ne, das heißt, wir haben immer natürlich die Flexibilität, unsere OKRs anzupassen. Aber gleichzeitig ist natürlich, OKR hilft uns natürlich gleichzeitig auch, uns wirklich zu fokussieren auf diese 3 Monate. Das heißt, es sollte immer mit Augenmaß betrachtet werden. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir eher dann sagen, wenn wir irgendwie eine tolle neue Idee haben, naja, dann packen wir das ins OKR-Backlog. Das ist so unser Ideenspeicher und dann gucken wir uns in 3 Monaten an und schauen, was sind für die nächsten 3 Monate dann die wichtigsten Ideen, denen wir nachgehen sollten. Ich glaube, was halt am wichtigsten ist, ist wirklich die Denke dahinter zu verstehen, dass wir bewusst Dinge nicht wahrnehmen, bewusst uns limitieren und maximal an so und so vielen Objectives arbeiten im Quartal. Und wenn das allen klar ist, dann ist alles andere sozusagen sehr individueller Abstimmungsprozess.
Ja, und ich finde, weil du es ja auch schon auf so einer Werteebene betont hast, ne, Mut zum Nein sagen. Wir haben vorhin schon über Komplexität und Überlastung und so gesprochen. Das kann ja ein wirklich sehr, sehr positives Versprechen sein, ne, von OKR am Ende des Tages. Wirklich mal dieses gemeinsame Commitment für einen gesunden Fokus zu schaffen. Es bedeutet ja aber am Ende auch, dass alle sich klar sind, wir werfen jetzt aber entlang dieser 3 Monate nicht noch jedes Mal, jede Woche irgendwelche neuen Themen rein, ne? Und sagen so, das müssen wir jetzt auch noch machen und das müssen wir jetzt auch noch machen und hier der Vorstand will noch XY. Ich kann mir schon vorstellen, ein bisschen Puffer mit einzuplanen für mal solche vielleicht tatsächlich sehr dringenden Themen, Krisen, Unvorhergesehenes, ist mit Sicherheit sinnvoll. Und trotzdem dieser Mut zum Nein und zu diesen gesunden Grenzen finde ich da super entscheidend, damit das am Ende überhaupt eine Wirkung haben kann, ja, für ein Team.
Absolut, absolut.
Wir wandern mal den Baum ein bisschen hoch, weil wir jetzt ein bisschen Werte und Prinzipien und am Ende das, was ja viele kennen, sind ja dann die Frameworks und die Tools. Was sind denn so die wichtigen Tools? Also was würde man eigentlich im Alltag sehen und wahrnehmen, wenn man jetzt bei OKR guckt? Was sind das so für Tools?
Naja, also im Grunde ist ja OKR genauso wie Scrum eigentlich, das Framework ist eine Sammlung an Tools, die in einer bestimmten Art und Weise angeordnet sind, würde ich sagen. So. Und bei OKR ist irgendwie ein Tool das Weekly, wo wir uns einfach wöchentlich darüber austauschen, wie ist eigentlich der Stand der Dinge. So, selbst wenn wir nicht mit OKR arbeiten, können wir trotzdem Weekly machen, um einfach zu sagen, okay, wir treffen uns mit dem ganzen Team einmal die Woche und jeder präsentiert einmal ganz kurz, wo stehen wir gerade, was habe ich letzte Woche erreicht, was will ich nächste Woche oder diese Woche erreichen. Ist im Prinzip dasselbe wie in Scrum. In Scrum ist das ein Daily, wo man das auf täglicher Ebene macht, maximal eine Viertelstunde. Und das sind auch so die die Sachen, die ich auch Teams empfehlen würde, die jetzt irgendwie von Agilität jetzt überhaupt nichts wissen wollen, aber trotzdem besser durch den Tag wollen, effizienter, effektiver, ne, ist so ein Daily oder dann auch ein Weekly eine super Sache. So, dann haben wir auch im OKR, genauso wie in Scrum auch, ne, die Frameworks unterscheiden sich da irgendwie wenig tatsächlich, sowas wie eine Retrospektive, dass wir uns also nach so einem Zyklus, nach einem Arbeitszyklus einfach hinsetzen, Laptops zulassen und einfach uns nur darauf konzentrieren, die Frage zu besprechen, wie können wir eigentlich noch besser zusammenarbeiten. Ne, einmal sind das natürlich Teamregeln und Dinge, die man tun oder lassen sollte, aber auch, wie passen wir denn das Framework an? Wie passen wir zum Beispiel OKR oder Scrum an? Ne? Dann gibt es noch so Tools wie ein Kanban-Board, so auch ein Klassiker aus dem agilen Arbeiten. Ne? Und viele denken, Kanban ist gleich Kanban-Tool, aber Kanban ist tatsächlich viel, viel mehr als ein Kanban-Board. Aber damit kann man anfangen. Ne? Da gibt es ja diese Spalten, To-Do, in Arbeit und erledigt, und da sortiert man dann die Aufgaben hin und damit visualisiert man das dem ganzen Team. Das hängt nämlich an der Wand im besten Fall. Ne, also das sind alles so ja, kleine Tools, mit denen man mal loslegen kann, mit denen man anfangen kann, wenn man nicht gleich irgendwie ein ganzes Framework irgendwie einführen möchte.
Ja, und ich finde, das ist so ein bisschen auch, wenn ich jetzt auf unser Gespräch gucke, eigentlich ein schönes Takeaway. Ne? Also einerseits sollten wir uns natürlich immer bewusst sein, wir reden häufig über die Tools und die Tools können uns sehr helfen, und gleichzeitig hat es auch sehr, sehr viel mit Haltung und Werten zu tun, über die wir auch sprechen sollten. Also sind wir bereit für Transparenz? Geben wir uns tatsächlich den Raum, auch Nein sagen zu können, ne? Und setzen klare Prioritäten? Haben wir überhaupt eine strategische Klarheit, ne, an der wir uns hier so orientieren? Das sind ja so total wichtige, essentielle Fragen, wo, finde ich, jetzt zum Beispiel auch OKR als Framework uns auch ein bisschen wachrütteln kann und mal so gucken kann, so, ja, sind wir da überhaupt aufgestellt und erlaubt unser Team oder Unternehmen überhaupt so zu arbeiten? Und trotzdem kann das ja manchmal ein bisschen komplex wirken. Und da finde ich dann doch wieder natürlich so ein bisschen in diese Baumkrone zu gucken und auf die Tools zu schauen, erstmal im Alltag natürlich total hilfreich. Und ich finde, vielleicht auch für uns als kleinen Abschluss, weil mit Sicherheit werden das schon viele machen. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass entweder immer mal ein bisschen Frust oder vielleicht auch so eine Müdigkeit entsteht. Und das ist so ein klassisches Weekly. Ne? Also wie viele Teams gibt, die so ein Weekly machen, die ja vielleicht nach einem Jahr sich in die Augen gucken und sagen, können wir es wieder abschaffen? Ja, können wir wieder abschaffen. Und vielleicht wird es wieder abgeschafft, weil man irgendwie merkt, so, es hat eigentlich nicht so wirklich richtig viel Wert geschaffen. Hast du ein paar Tipps für ein gutes Weekly? Was macht ein gutes Weekly aus?
Ja, also erstmal Struktur ist natürlich wichtig, dass so ein Weekly irgendwie eine feste Struktur hat, auch wenn der Inhalt nicht immer der gleiche sein muss. Ne? Abwechslung ist natürlich immer gut, gerade wenn dann ein Team nach einem Jahr irgendwie sagt, na, langsam wird es ein bisschen langweilig. Dann, was ich tatsächlich essentiell finde, ist irgendwie das Thema Facilitator. Also es sollte jemanden geben, der das Ding ownt, der da irgendwie wenigstens mal 5 Minuten Planung reinsteckt, weil diese 5 Minuten Planung bringen am Ende unheimlich viel. Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Sachen. Dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schieflaufen. Das Thema Facilitation übrigens ist eins, was ich in Zukunft als ganz, ganz wichtig erachte und wo ich glaube, dass viele auf diesen Hype-Train vielleicht auch dann irgendwie aufspringen, weil sie merken, wie wichtig es ist, dass Meetings und Workshops anständig vorbereitet werden, anständig durchgeführt werden, anständig nachbereitet werden. Und wir verbringen die meiste Zeit unseres Tages irgendwie gefühlt oder auch realistischerweise in Meetings. Und jeder kennt sie, diese Meetings, die einfach nichts bringen und irgendwie keinen Spaß machen.
Ja. Was bedeutet denn am Ende gute Facilitation, vielleicht auch in so einem Kontext vom Weekly, ne? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, da wird eine Person abgestellt und wird gesagt, so, hier, sammeln mal ein paar Agenda-Punkte ein und guck mal so, dass wir da irgendwie so ein bisschen durchspringen und am Ende irgendwie die Zeit nicht ganz reißen. Ist das schon ausreichend, wenn man jetzt mal so auf so ein Weekly guckt? Oder was kann, ja, Facilitation da eigentlich so bedeuten, die am Ende auch wirkt?
Ja, also am Ende ist Facilitation, da kommen mehrere Dinge zusammen. Einmal das Thema Moderation. So, und als Moderator oder Moderatorin muss ich einfach wissen, wann ich Gespräche in welchem Maße und auf welcher Ebene zulasse, wie lange sie ausufern dürfen, dass Gesprächsanteile gleich verteilt bleiben. Ich muss Gruppendynamiken irgendwie lesen und erkennen können. Ne? Ich muss einen anständigen Check-in, einen anständigen Check-out machen. Ich brauche Methoden und Tools an der Hand, wie ich eine Gruppe öffne, wie ich eine Gruppe schließe. Und da lässt sich so viel rausholen. Das ist wirklich unfassbar. Wir haben hier bei uns im Office ein Poster hängen, da steht dick drauf, Kill Meetings, weil diese klassische Meeting-Struktur, ne, da kommen irgendwie, da werden mal drei Leute zu viel eingeladen, Hauptsache jeder kriegt's mit, ne, dann ist das irgendwie nicht geplant, am Ende weiß keiner, naja, was hat's denn eigentlich gebracht, warum war ich eigentlich da drin? Und damit müssen wir aufhören, weil ich glaube, jeder kennt diese Studien, wie viel Milliarden von Euros in Meetings verbraten werden. Und irgendwie ändert keiner was dran. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Facilitation irgendwie ein ganz wichtiges ist.
Ja, cool. Ich habe mal gelernt, in jedem guten Gespräch soll man ein bisschen was stehen lassen. Und ich glaube, wir lassen das Thema Facilitation heute mal stehen als guten Impuls. Und ich finde auch für mich nochmal echt so ein Impuls, das auch als eine Führungsfähigkeit zu erachten, die aber nicht nur Führungskräfte ownen müssen. Ne? Aber bei guter Führung von Formaten, von Meetings, von Workshops geht es ja am Ende auch darum, wie leite, navigiere ich, lenke ich Menschen hin zu einem gemeinsamen Ziel, einer gemeinsamen Vision, einer gemeinsamen Absicht und selbst wenn es so für eine Stunde ist. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Skill ist und mit Sicherheit in der digitalen Welt auch nochmal ganz anders als vielleicht auch im physischen Raum. Von daher ein bisschen Food for Thought für alle, die jetzt noch weiterdenken wollen. Als letzte Frage an dich, falls dir spontan was einfällt. Wir haben heute natürlich einiges an Themen so geöffnet und du beschäftigst dich mit Agilität, mit OKR, mit Tools, Frameworks natürlich schon eine ganze Weile. Hast du einen Tipp, wo man reinspringen kann, wenn man sich da ein bisschen reinnörden möchte? Was könnte so eine Fährte sein, die man gut verfolgen kann?
Also ich würde als Tipp geben, und so habe ich da mich an dieses Thema auch selber genähert, OKR einfach mal auszuprobieren. Selbst wenn man das im Unternehmenskontext jetzt noch nicht macht oder da auch nichts in absehbarer Zeit irgendwie passiert, einfach mal selbst ausprobieren. Es gibt auf YouTube super viele Videos. Man hat diese Methode wirklich in 10 Minuten komplett verstanden. Und es gibt tausende Vorlagen im Internet. Wir können auch gerne in die Shownotes unsere Vorlage packen per das ist so ein Google Sheet. Ne, da kann man einfach mal selber anfangen, für sich OKRs zu machen. Ne, also ich habe privat so viele OKRs gemacht und das funktioniert wirklich. Ne, weil man halt 3-Monats-Ziele hat, wenige, aber dafür durchziehen. Man guckt da jedes Mal drauf. Und ja, gerne auch, ne, wenn ihr das initiieren wollt, ab ins Team rein. Also obwohl OKR auf der Unternehmensebene die größte Kraft hat, arbeiten auch unzählige Teams danach und das macht einfach irgendwie Sinn. Einmal konsequent das durchziehen für ein Quartal, 100% Commitment reingeben und dann Erfahrung sammeln, weil es ist nicht ohne Grund gerade eine gehypte Methode.
Ja, voll gut. Und das ist das Schöne, ne? Für 3 Monate wirklich übersichtlich. Man kann sich da committen, mal an die Regeln halten, dann vielleicht doch wieder biegen, das eine oder andere brechen. David, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für die tollen Impulse, für die nochmal gute Aufbereitung der agilen Welle der letzten 5 Jahre, wo der Frust herkommt und wie wir den vielleicht ein bisschen eingefangen kriegen für dann doch hoffentlich eine wirksame agile Zukunft. Alles Gute für dich und ich bin mir sicher, wir werden hier bestimmt bald nochmal eine Fortsetzung machen, vielleicht zum Thema Facilitation.
Sehr gerne. Who knows? Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Das war Leading Well, heute mit David Hilmer. Was mich aus diesem Gespräch besonders bewegt hat, ist eigentlich die Erkenntnis, dass Agilität nicht unbedingt immer beim Tool beginnt, sondern viel, viel mehr bei unserer Haltung. Denn was nützen am Ende die allerbesten Tools und Frameworks, wenn eigentlich das wirklich wichtige Fundament fehlt? Viele Unternehmen setzen zwar auf Frameworks wie OKR oder Scrum, über die wir hier auch in der Folge gesprochen haben, doch ohne Klarheit über die Werte wie vielleicht Offenheit, wie Mut, wie Transparenz, bleiben diese Werkzeuge oft leer und wirkungslos. Agilität braucht deswegen wirklich viel, viel mehr auch als die reine Methodenkompetenz. Ich glaube, das konnten wir sehr, sehr gut auch im Gespräch mit David heraushören. Sie braucht ein Umfeld, das zum Beispiel Vertrauen erlaubt, eine Kultur, in der auch Feedback nicht gefürchtet wird, sondern auch gefordert wird. Sie braucht aber auch Führungskräfte, die nicht nur neue Strukturen ermöglichen, sondern selbst auch eine gewisse Haltung vorleben. Deswegen meine Einladung heute mal an dich. Nimm dir doch in den nächsten Tagen mal bewusst Zeit und überlege dir mal, welche Werte eigentlich deine eigene Führungsarbeit prägen. Und welche Werte werden wirklich auch sichtbar in deinem Alltag? Wodurch, durch welche Handlungen werden sie auch wirklich sichtbar und greifbar? Denn nur wenn unsere Haltung und letztlich auch die Methode und die Methoden, die Tools, die wir anwenden, zusammenwirken, dann kann auch wirklich eine echte Bewegung entstehen. Und genau das macht Führung heute auch aus. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann teile es doch gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, dann schenk uns doch gerne deine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist super schnell gemacht und hilft uns einfach dabei, dass genau diese Impulse, genau diese Gespräche noch sichtbarer werden und auch die richtigen Menschen erreichen. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Impulsvortrages oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm gerne direkt mit uns Kontakt auf. Alle weiteren Infos zu unseren Kontaktdaten findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns wirklich sehr, von dir zu lesen. Das war wieder Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.